This is a great next step.
The hype is astronomical.
New era of AI technology.
Blockchain, cryptocurrency.
The technical scene is Alexian Lysian.
The pipes running
trying to get artificial intelligence to mimic the human brain, which is the best computer out there.
Superhuman skills.
I'm talking about hype.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hype-Instituts. Ich bin Christian Simon vom Media Lab Bayern. Bei mir, wie immer, mein Kollege Johannes Klingebiel, auch vom Media Lab Bayern. Und ja, Johannes, was macht der Hype?
Bereitet sich auf die Sommerferien vor, würde ich sagen. Nicht mehr lang.
Und auf den Urlaub, genau.
Auf den Urlaub.
Wir beide, ich glaube, das kann man sagen, wir beide gehen relativ bald in den Urlaub. Ich freue mich sehr, ich glaube, du auch. Wir haben auch ein paar sommerliche Lesetipps für euch dabei, mit natürlich noch einem kleinen Medientwist, weil anders können wir halt nicht. Aber genau, ich glaube vorher, bevor wir dazu kommen, ich glaube, das ist ein schöner sommerlicher Abschluss für die Folge. Ich glaube, vorher müssen wir noch über ein, zwei KI-Themen sprechen, oder? Hugging Face und OpenAI. Ich glaube, wer diesen Podcast hört, hat davon mitbekommen. OpenAI, das Tool ist ausgebrochen aus dem Zoo, den sie für es gebaut hatten, und hat als erstes Hugging Face gehackt. Und man sieht das jetzt nicht im Podcast, aber ich habe bei ausgebrochen und bei gehackt habe ich so Luftanführungszeichen gemacht. Johannes, magst du vielleicht ganz kurz uns erzählen nochmal, was passiert ist?
Ja, wobei man zumindest fairerweise sagen muss, bei gehackt, es war ja durchaus ein Hack am Ende des Tages.
Es war schon, also ich glaube, wir müssen so ein bisschen darüber reden, dass schon viel Marketing blabla dahinter ist. Ich habe zumindest das so wahrgenommen, dass schon auch ein paar Leute, die jetzt nicht so verdächtig sind, KI-Booster zu sein, da mit mehr Aufmerksamkeit drauf gucken als vielleicht auf andere Sachen.
Ja.
Da kommen wir vielleicht am Schluss noch zu, dass man es ein bisschen einordnet. Da kann man vielleicht um die Anführungszeichen, um Hacking auch nochmal Anführungszeichen, um die Anführungszeichen packen. Aber sorry, genau, erst nochmal den Tatbestand.
Genau, ich würde sagen, es ist einfach ein weiterer Eintrag im Genre KI-Modelle und Cybersecurity, was die Anthropic schon vor ein paar Monaten vorgelegt hatte mit dem Fallout dann. Und ich glaube, das ist auch hier interessant, ne? Das Anthropic hat ja damals über die Hacking-Fähigkeiten ihres neuen Modells veröffentlicht, woraufhin die US-Regierung ein Exportverbot verhängt hat, was hier natürlich nicht passiert ist. So, kleine Fußnote am Rande. Aber was passiert ist, ist im Grunde, OpenAI hat sein Modell getestet, beziehungsweise einen Benchmark-Test durchgeführt, einen Encoding-Benchmark-Test, und dabei das Modell in einer Umgebung laufen lassen, die eigentlich sicher sein sollte. Hier an der Stelle auch mal kurz eine Fußnote mitdenken, da kommen wir gleich drauf zurück. Was passiert ist, ist, das Modell angefangen hat, aus dieser Umgebung sich rauszuhacken und dann auf Hugging Face zuzugreifen und da sich einzuhacken, in der Hoffnung, da im Grunde die Lösungen für diesen Benchmark-Test zu finden. Also im Grunde ist es halt so ein bisschen so, das Modell wollte eine Abkürzung nehmen, die nicht ganz einfache Abkürzung, muss man dazu sagen, weil das natürlich auch entsprechend Tokenkosten hat. Also, ne, das ist wieder so das so diese andere Ebene dazu. Aber was man halt im Grunde sagen muss, also es war halt eine Umgebung, die mit dem Internet verbunden war und damit auch nicht so ganz abgeschottet, wie OpenAI das hier an der Stelle gerne erklärt. Und B, es war ein Cybersecurity-Test. Also das Modell ist nicht einfach von sich aus auf die Idee gekommen zu hacken, sondern die ganze Idee war ja eigentlich, hier an der Stelle einen Cybersecurity-Test durchzuführen. Das heißt, das Modell ist jetzt nicht aufgewacht, beziehungsweise wurde aktiviert und kam auf die Idee von selbst, sondern das war im Grunde auch die ganze Idee hinter dem Test. So, was natürlich passiert ist, Hugging Face hat dann eine Pressemitteilung oder hat im Grunde einen Report rausgegeben, einen Incident Report, hey, wurden gehackt. OpenAI hat kurz darauf dann reagiert und gesagt, ja, das waren wir. Unser Modell ist ausgebrochen, gone rogue, und hat das selbstständig gemacht. Auch hier natürlich interessant, ne? Ich habe so unterschiedliche Meinungen davon dazu gelesen, ob da jetzt das Legal Team involviert war oder nicht. Aber das Framing, also das, ich glaube, was man sagen kann, ne, das ist tatsächlich passiert, das ist soweit korrekt. Das Framing, wie OpenAI das natürlich dann wieder kommuniziert, da kommen wir dann halt ins Marketing rein.
Ich würde vielleicht auf jeden Fall, können wir auch drüber reden, ich würde vielleicht noch kurz ergänzen, dass auch noch das es war, also dass ein Cyber-Security-Test war, also dem Modell explizit gesagt wurde, es solle hacken, auch explizit die Sicherheitsvorkehrungen, die eigentlich im System Prompt drin sind, die verhindern, dass einfach jeder auf ChatGPT sagen kann, hilf mir mal was zu hacken, natürlich bewusst ausgeschaltet wurden. Und was auch noch dazu kommt, ist, das war also ein Hacking-Test mit einem bestimmten Benchmark und dem Modell wurde auch im Kontext mitgegeben, hey, die Antworten zu diesem Test findest du auf Hugging Face.
Yep.
Also es war auch da tatsächlich nicht, dass die KI von selber jetzt auf die Idee gekommen ist, oh, Hugging Face ist der beste Ort, um Lösungen dafür zu finden. Ich gehe jetzt zu Hugging Face und hole mir da die Sachen, sondern da auch das, dass Hugging Face da der Anlaufpunkt war, war schon vorgegeben in dem Test-Setup. Ich glaube, genau dann nicht nur war die Umgebung, in der das stattgefunden hat, nicht so gut geschützt, wie OpenAI gesagt hat, dass sie es gerne schützen wollten. Also es war eben nicht in einer Sandbox, aus der es nicht zum Internet verbinden konnte. Es traf dann auch bei Hugging Face auf ein Tool, das selbst auch sehr, sehr schlecht gesichert war. Und zwar deshalb, weil das Tool, auf das es da getroffen ist, eigentlich gar kein Sicherheitstool ist. Und die Leute, denen ich in diesen Sachen folge, eigentlich sagen, jeder, der sich das angeschaut hat, oder dieses Tool sich angeschaut hat, hätte eigentlich sehen müssen, dass da fundamentale Sicherheitssachen auf Seiten von Hugging Face nicht oder nicht gut gemacht wurden. Also eine nicht anständig gesicherte Umgebung trifft auf eine nicht anständig gesicherte Umgebung und deswegen kam die KI da durch. Also mein Eindruck war, man hätte jetzt durchaus noch sehr viel tun können, um das zu verhindern. Also das war jetzt nicht, dass die KI da übermenschliche Fähigkeiten hatte, sondern auch auf eine Umgebung getroffen ist, die es ihr relativ leicht gemacht hat. Ich glaube, eine Verschwörungstheorie zu sagen, das haben sie absichtlich gemacht, um das zu produzieren. Nichtsdestotrotz hätte man das wahrscheinlich relativ einfach verhindern können, einfach auf Seiten von Hugging Face mit ein bisschen cleverer platzierten Firewalls, nach meinem Verständnis. Aber vielleicht, lass uns mal über das Marketing sprechen, was daraus geworden ist. Und lass uns dann aber vielleicht auch darauf sprechen, was du so wahrgenommen hast, wo vielleicht tatsächlich Punkte sind, über die sich Leute wirklich Sorgen machen, die jetzt nicht von OpenAI bezahlt werden.
Ja, ich glaube, was so der Punkt ist, ja, und das sollte man auch dazu erwähnen. Man hat immer dieses Bild von dass Sicherheitslücken selten sind oder dass die wahnsinnig viel Energie brauchen, um sie auszunutzen. Tatsache ist, jede Software hat Sicherheitslücken, größere, kleinere, manche sind schlimmer, manche sind weniger schlimm und viel von Cybersecurity ist ja gar nicht perfekte Software zu produzieren, was de facto schwierig sein dürfte, auch bei der Menge an Code, die in Verwendung ist, sondern halt im Grunde abzuschätzen, was ist Risiko, was ist kein Risiko und gerade diese Hochsicherheitslücken im Grunde zu stopfen. Das ist ja so im Grunde, was Cybersecurity ist. Also die Idee, dass es irgendwie perfekte Software gibt und dann gibt es da so 2-3 Bugs und da kann ich mich dann reinhacken, hacken, ist so eine sehr naive Vorstellung. Deswegen auch da vielleicht nochmal so an der Stelle die Erwähnung. Also das ist halt der Punkt. Es ist schwer zu sagen, was davon war Absicht, was davon war nicht Absicht. Was auf jeden Fall klar ist, ist natürlich, wie OpenAI das dann natürlich kommuniziert, wenig überraschend ein, oh, wir haben ein sehr, sehr mächtiges Tool, das uns ausgebrochen ist, das eigene Motivation hat, so all diese Basic-Rhetorik, die auf der einen Seite natürlich mega gut ist, so als Legal-Verteidigung zu sagen, wir waren das ja gar nicht, wir haben gar keine vielleicht nicht ganz ideale oder vielleicht eine Sicherheitsumgebung gemacht, wo wir die Hintertür bewusst nur angelehnt hatten mit dem Wegweiser nach draußen, sondern das war alles das Modell selber und wir können ja gar nichts dafür. So das ist die eine Narrativebene und die andere Narrativebene ist natürlich wieder das, ne, wir haben ein sehr, sehr mächtiges Tool und es ist so mächtig, dass ihr Angst haben solltet.
Lustigerweise ja auch von der anderen Seite Hugging Face ja auch, die dann auch wieder mit KI versucht haben, dem Hack auf die Spur zu kommen, mit der interessanten Anekdote, dass sie zuerst westliche Modelle nutzen wollten, die dann aber, als sie gepromptet wurden, bei diesem Hack zu unterstützen, dachten, sie werden genutzt, um zu hacken und deshalb nicht mitgemacht haben, sodass dann Hugging Face selber auf ein chinesisches Modell zurückgreifen musste, das diese Guardrails eben nicht hat, das ihnen dann geholfen hat, mit dem Hack umzugehen und die Lücke zu schließen oder was auch immer genau dieses Modell, aber die natürlich auch wieder KI eingesetzt haben, um den KI-Angriff quasi zu bearbeiten und zu verstehen und zu bekämpfen. Also quasi so das doppelte Marketing für das konkrete Produkt von OpenAI und natürlich für das Konzept von KI unabhängig darüber hinaus auch. Und genau, aber vielleicht nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen. Ich habe das gesehen, du hast dich auf LinkedIn unterhalten mit Dr. Felix Simon, nicht verwandt mit mir. Ein AI-Researcher in Oxford, Deutscher, der in Oxford und auch speziell, glaube ich, zu Medien und AI relativ viel forscht.
Ja, ich denke eher vor allem Medienforscher, der jetzt halt sich wie alle irgendwie mit dem heißen Thema du jour beschäftigt.
Den ich jetzt, also der sicher ein paar Sachen anders sieht, als ich sie jetzt sehen würde, aber den ich als sehr seriöse Stimme wahrnehme. Du hast ihn, glaube ich, auch kennengelernt in Perugia.
Ja.
Mit ihm hast du dich groß drüber unterhalten, weil er sich schon mehr Sorgen auch deswegen macht. Vielleicht magst du dazu mal kurz was erzählen. Dass es halt doch Leute gibt, die sich ein bisschen Sorgen darum machen.
Nee, total. Ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen der, kommt wahrscheinlich so ein bisschen darauf an, auf welcher Reich oder welcher Position man sich beim Thema KI so ein bisschen befindet. Und KI ist einfach auch, der Begriff ist einfach schwierig, bleibt weiterhin schwierig, einfach weil er keine scharfen Grenzen hat und keine so irgendwie allumfassende Definition. Und je nachdem, welche Perspektive ich natürlich dann auf diesen Begriff habe, das färbt natürlich meine Art und Weise, wie ich mit diesen Themen umgehe. Das hängt sicher auch von meinen Erlebnissen ab oder davon ab, wie ich selber vielleicht auch diese Tools nutze. Und ich kann ihm da jetzt nichts unterstellen in keinerlei Richtung. Ich kann nur sagen, zum Beispiel meine Perspektive auf KI ist weniger eine Gadget- und Tools-Perspektive, sondern mehr eine Macht- und Machthierarchie-Perspektive. Also auch, wie sind diese Tools eigentlich gebaut? Also ne, so ein bisschen Materialismus wieder mit reinzubringen. Und das hängt natürlich dann davon ab, je nachdem, wie man vielleicht eine andere Perspektive hat, wenn man zum Beispiel KI mehr vielleicht aus einer Science-Fiction-Brille auch betrachtet oder KI ein bisschen mehr aus einer, wie ich selber bin jetzt kein Programmierer, aber ich kann damit sehr viele coole Sachen machen und habe dieses sehr andere Erlebnis mit KI. Das färbt natürlich dann meine Perspektive drauf. Und auch so Cybersecurity-Researcher haben ja auch unterschiedliche Perspektiven darauf gehabt. Also meine ist eher eine, Tech-Firmen haben eine lange Geschichte an, wir beschönigen oder malen die Sachen, die wir rauskriegen, deutlich düsterer, als sie tatsächlich waren. Also Anthropic hat zum Beispiel mal eine Pressemitteilung herausgegeben, dass in einem Test ein KI-Modell angefangen hat, den Tester selbst zu erpressen.
War das die Pressemitteilung, die sie dann nachträglich verändert haben?
Das war nochmal eine andere. Aber das war im Grunde die Erpressung von wegen, dass das KI-Modell hätte ihn mit E-Mails von einer angeblichen Affäre erpresst. Was natürlich nicht erwähnt wurde oder, glaube ich, sehr klein dann unten. Diese E-Mails wurden im Grunde mitgegeben. Also das Modell hatte Zugriff auf gefälschte E-Mails über eine angebliche Affäre. Was man da testen wollte, ist, wie moralisch sind diese Modelle. Das wurde aber dann oft entsprechend weitergegeben als, oh nein, das Modell hat angefangen, den Researcher zu erpressen und oh, sie werden intelligent und oh, sie haben irgendwie eigenständige Gedanken und Motivationen. Was halt verschwiegen wurde, ist, dass das im Grunde halt mitgepromptet wurde. Also das war mit in der Datenmenge drin, die man halt gegeben hat. Und Anthropic hat auch, und das ist das, was du meintest, mal eine Pressemitteilung über den angeblich ersten Hack mit der Nutzung von KI-Modellen geschrieben. Und hat eine Woche, nachdem die Pressemitteilung raus war, nachträglich die Zugriffszahlen von irgendwie, ich glaube, hunderten Zugriffen die Minute auf irgendwie eine einstellige Summe an Zugriffen pro Minute untergemacht. Also diese Idee von, da war irgendwie eine wahnsinnige Welle, ist so zu, naja, jemand hat da dann so ein, zweimal die Minute irgendwie Claude gepromptet gehabt. So, also die Wichtigkeit in dieser Toolnutzung runter. Das heißt nicht, dass das Tool nicht genutzt wurde, ne? Aber auch da ist so, diese Anbieter haben natürlich ein Eigeninteresse daran, was auch immer passiert, entsprechend in dem entsprechenden Licht darzustellen. Und ich glaube, die Perspektive fehlt oft. Die fehlt auch oft in Redaktionen. Die fehlt auch oft, sagen wir mal, im LinkedIn-Feed, wo es natürlich spannender und aufmerksamkeitsheischender ist, zu sagen, oh, hier passiert Großes, da passiert was Wichtiges. Und da fällt man halt immer wieder in so eine Erregungsspirale rein. Aha, angefeuert von diesen Tech-Unternehmen. Ich glaube auch, dass die das wissen. Und ich glaube auch, dass die das sehr bewusst machen. Unabhängig davon, was tatsächlich passiert.
Aber ja, lass mich nochmal da kritisch nachfragen, weil ich weiß, so meinst du es nicht, aber ein bisschen klingt es so nach dem Motto, also ein bisschen klingt so, was du sagst, also okay, man muss sich gar keine Sorgen um die Cybersecurity-Auswirkungen von KI machen. Das meinst du nicht. Und ich glaube, das ist ja das.
Nein.
Also, es gibt Leute, die ich auch ernst nehme beim Thema KI, die sich nach diesem speziell, jetzt nach dieser HGFS-Geschichte, trotzdem Gedanken machen und sich so ein bisschen denken, oh shit, das ist wahrscheinlich nicht so gut. Marketing und so alles mal ausgeklammert, dass da schon möglicherweise Bedrohungen auf uns zukommen durch solche Tools. Wie siehst du das oder wie ist das in deiner Wahrnehmung gewesen?
Total, und zwar auf zwei Ebenen. Weil das eine ist auf jeden Fall, ne, da gab es auch einiges an Artikeln dazu, dass es Script-Kiddies ermöglicht, selbstständig so kleinere Hacks durchzuführen, ohne zu verstehen, was man da eigentlich tut.
Muss man das erklären? Wissen Leute noch, was ein Script-Kiddie ist oder muss man das erklären? Also vielleicht so, das Script-Kiddie war eigentlich so aus, also ich habe das schon auch wahrgenommen, als ich selber noch Kiddie war so und angefangen habe, mich mit Computern zu beschäftigen. Das war so abwertend, was richtige Hacker, die tatsächlich wussten, was sie taten und tatsächlich auch selber Programme zum Hacken bauen konnten, über Leute gesagt haben, die halt gegoogelt haben, Hacking-Programm für das WLAN von meinem Nachbarn, ja, und dann quasi ein fertiges Hacking-Tool, das dann mal mehr oder weniger gut funktioniert hat, runtergeladen und nach Anleitung eingesetzt haben, die also eigentlich nicht wussten, was sie taten, sondern nur ein Tool eingesetzt haben, das sie selber aber nicht so richtig verstanden haben. Das war in der Lingo damals ein Script-Kiddie, weil sie eben nur Scripts eingesetzt haben und sie nicht selber geschrieben haben.
Genau.
Genau, also quasi, das ist, was du sagen willst, ist, dass es Hacking möglich macht für Leute, die eigentlich nichts von Hacking verstehen.
Genau, also Vibe-Hacking. Nennen wir es einfach mal Vibe-Hacking. Das ist, denke ich, das eine. Das andere ist natürlich auf jeden Fall, dass ich im Grunde damit ein mächtiges Programmierwerkzeug habe, dass wenn ich weiß, wie ich hacke oder was ich tun muss, mir natürlich wahnsinnig Unterstützung geben kann. Und das zweite ist dann, das ist die zweite Ebene, jetzt Vibe-Coden natürlich alle ihre Apps und Vibe-Coden alle ihre Software. Und das sind aber auch dann Leute, die keine Ahnung von Cybersecurity haben. Das heißt, ich Vibe-Code mir dann natürlich auch meine Sicherheitslücken rein, die ich im Zweifelsfall nicht weiß, wie ich sie stopfen kann. Was natürlich auch wieder so die andere Seite der Münze an der Stelle ist. Ne? Also die Nachfrage an Cybersecurity-Experten und Tools, um solche Lücken auch zu finden, wird in Zukunft deutlich größer werden wahrscheinlich, einfach weil die Angriffsfläche größer wird.
Ich denke, auch in der Hinsicht vielleicht ja erstmal auch nur ein qualitatives Ding und nicht unbedingt ein quantitativer Unterschied, weil dieses Wettrüsten zwischen Black Hats und White Hats, also quasi Hackern, die tatsächlich versuchen, Lücken auszunutzen und Hackern oder einfach Programmierern, die halt versuchen, diese Lücken zu schließen, gab es ja bisher durchaus auch schon. Und KI ist dann einfach ein mächtiges Werkzeug vielleicht oder ein neuer Akteur, ohne jetzt diesen Anthropomorphismus verfallen zu wollen. Aber wie man ja bei Hugging Face gesehen hat, KIs, die Leute nutzen können, um in ihren vibe-gecodeten Apps Sicherheitslücken zu schließen, stehen dann natürlich in Konkurrenz zu KIs, die versuchen, diese Lücken auszunutzen. Also einfach sehr ressourcenaufwendige Entwicklung für, wie sich Cybersecurity wahrscheinlich auch weiterentwickelt.
Genau, ich glaube, das ist noch wichtig zu erwähnen, dass man führt diese Diskussion auch einfach gerne im leeren Raum und ohne drüber nachzudenken. Ich meine, die Sachen kosten Geld und das ist nicht klar, wie viel dieser Test zum Beispiel in OpenAI gekostet hat, durchzuführen.
Lass uns das, darf ich ganz kurz, sorry, wenn ich unterbreche, ich würde ganz kurz auf eine Sache verweisen und dann wollte ich darüber genau noch reden und über einen weiteren nicht technologischen Punkt. Vielleicht nur so als der kleine Disclaimer. Ich glaube, regelmäßige HörerInnen des Podcasts wissen das. Wir sind ja jetzt beide keine Cybersecurity-Experten oder keine Programmierer. Und deswegen, ich glaube, wir können euch nur einladen, euch halt bei diesen Themen und auch beim nächsten Hack oder bei der nächsten Pressemitteilung von OpenAI nicht auf eine Quelle zu verlassen, sondern eben auch mal die andere Seite dazu zu sehen. Ich würde einfach in die Shownotes noch verlinken, den neuen und nach der einen Folge, die ich jetzt gehört habe, empfehlenswerten Podcast von Karl, dessen Nachnamen ich jetzt nicht im Kopf habe, der Internet of Bugs macht, einen YouTube-Channel, der sich schon länger auf einer sehr technischen Ebene kritisch mit KI auseinandersetzt, der jetzt einen neuen Podcast hat, der heißt Philosophy, Programs and Prompts, wo er sich mit einem anderen Programmierer unterhält und der Claim ist so ein bisschen, zwei Programmierer, die tatsächlich programmieren und tatsächlich Bücher über Philosophie lesen, reden über KI. Und die haben tatsächlich auch schon eine Episode dazu aufgenommen über diese Hugging Face-Geschichte und differenzieren ganz gut, wollen so ein bisschen dazu anregen, dass man sie alle sich so ein bisschen abregen. Und ich glaube, neben den seriösen Quellen, die sich sehr viele Sorgen machen, auch noch ein paar seriöse Quellen dazu zu nehmen, die das so ein bisschen anders einordnen, schadet, glaube ich, gar nicht. Das würde ich in die Shownotes packen mit einer Hörempfehlung an dieser Stelle. Aber genau, auf diesen Kostenpunkt wollte ich auch noch eingehen, weil ich habe irgendwie die Zahl 17.000 gelesen, also dass OpenAI, der Chatbot oder der Agent oder was auch immer genau, da, wie man das nennt, dass es da rausgeführt hat, 17.000 Arbeitsschritte oder 17.000 verschiedene Versuche gebraucht hat, um das zu tun, also um diesen Hack bei Hugging Face durchzuführen. Und habe mich tatsächlich auch gefragt, weil das nirgendwo erwähnt wurde und auch niemand nachgefragt hat, was hat dieser Test eigentlich gekostet? Und wir wissen, Coding und alles, was mit Programmieren zu tun hat, hat gigantische Kontext-Windows, verbraucht wahnsinnig viele Tokens. Und ich glaube, es ist nicht unrealistisch zu vermuten, dass die Token-Kosten oder die Compute-Kosten von so 17.000 Schritten geht in die Millionen. Also ja. Ich glaube, 1 Million Tokens bei OpenAI kosten gerade $450 Output-Tokens, glaube ich. Und 1 Million Token hat man halt sehr, sehr schnell erreicht, wenn immer wieder, weil da immer wieder alles in das Kontext-Window reingeladen wird. Und es muss immer wieder, also die Token multiplizieren sich ja ganz, ganz krass. Habe ich neulich auch ein sehr gutes Erklärvideo zugesehen von Computerfile, einem anderen YouTube-Channel, kann ich auch in die Shownotes packen. Also ich glaube, es ist nicht unrealistisch, dass dieser Test und dieser Hack auch einfach sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet hat.
Total, wobei man natürlich sagen muss, dass man OpenAI kriegt seine Tokens natürlich deutlich günstiger. Die müssen nur sozusagen gerade Computerzeit zahlen.
Na klar. Also jetzt nicht, also am Markt hätte dieser Test sehr, sehr viel Geld gekostet oder dieser Hack.
Genau. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, halt im Kopf zu behalten. Das ist halt, ne, Software fühlt sich immer immateriell an, ist aber eigentlich trotzdem ein materielles Artefakt, das Energiekosten hat, das Zeit braucht, da steckt Arbeit dahinter. Und ich glaube, es ist wichtig, das eben so im Kopf zu behalten. Deswegen ganz bei dir.
Und der zweite Punkt, den ich dazu auch noch hatte, wo ich mir jetzt, was vielleicht eine blöde Frage ist, aber sie ist mir gekommen und ich fand sie eigentlich ganz interessant, dieses was zu hacken, was einen wirtschaftlichen Schaden verursacht. Und man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass das für Hugging Face durch den Reputationsverlust oder so tatsächlich ein Schaden ist. Das ist in den USA eine Straftat. Und zwar keine harmlose. So. Und was so für diesen Marketing-Engel natürlich spricht, ohne jetzt, wie gesagt, Verschwörungstheorie, dass sie das vorher alles geplant hatten, so. Aber dass es keine Klagen gab und dass sich nicht bei OpenAI gerade nicht die Frage stellt, von Verantwortung, also du hast es schon gesagt, sie versuchen natürlich auch Verantwortung auf die KI zu schieben, aber dass niemand angezeigt wurde, soweit ich weiß, für diesen Hack, ist natürlich auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass es eben keine ganz normale Situation war zwischen diesen beiden Firmen, was da passiert ist.
Ja, das ist nochmal ein sehr, sehr anderes Thema, aber definitiv. Und ja, ich muss sagen, ich bin mal da auch sehr gespannt. Ich meine, das erklärt natürlich auch, warum OpenAI da sehr bedacht darauf ist, zu sagen, das Modell war das, wir waren das nicht.
Und dabei spricht natürlich auch, dass Hugging Face offenbar nicht das Bedürfnis hat, dem juristisch auch auf die Fährte zu gehen, weil sie auch die offenbar die Chance, die Marketing-Opportunity wichtiger finden, als diesem Hack juristisch zu begegnen.
Ja, wobei, ich müsste selber nochmal gucken, aber ist das nicht automatisch, ist das nicht eine, welches das?
Das Gegenteil von einem Antragsdelikt, ne? Also, dass das FBI das verfolgen muss, da bin ich jetzt nicht tief genug im amerikanischen Rechtssystem.
Da müsste ich jetzt selber auch nochmal rausschauen, aber ich habe den Verdacht tatsächlich, dass das FBI machen müsste.
Also das FBI wurde auch schon eingeschaltet, das habe ich auf jeden Fall gelesen, dass bevor angeblich in der Erzählung, dass bevor Hugging Face wusste, wo dieser Hack herkommt, wurde das FBI schon eingeschaltet.
Ja. Also mal sehen, was da noch rauskommt. Wer weiß, unter der Trump-Regierung, ob das Konsequenzen haben wird. Wie gesagt, im Gegensatz zu Anthropic hat jetzt OpenAI keine Exportverbote bekommen bisher. Also schauen wir mal.
Genau, und ich würde sagen, der Aufruf an dieser Stelle, weil auch in den nächsten 4 Wochen, während wir im Urlaub sind oder in der Zukunft, es kann immer wieder solche Sachen passieren. Ich glaube, dann nochmal der Aufruf, das eben von mehr als einer Perspektive zu betrachten, vielleicht von mehr als einer ExpertInnen-Perspektive auch zu betrachten und solche Kostenfragen, rechtliche Fragen, sowas direkt mitzudenken, hilft, glaube ich, beim Umgang mit diesem und zukünftigen KI-Horrorgeschichten. Zweites kleines Thema noch, bevor wir zu den Buchempfehlungen kommen. Und zwar ein Thema, das du mitgebracht hast und ich zufällig am selben, auch heute Morgen, einen Newsletter davon gelesen habe. Metas Smart Glasses Strategie oder Metas Smart Glasses und die Bedenken beim Datenschutz und bei der Privatsphäre.
Ja.
Bevor ich dich da kurz erzählen lasse, worum es dir da geht, was mich total ärgert oder immer noch ist, wie sehr sich da die Goalposts verschoben haben, was Brillen als Computer oder als Interfaces angeht. Weil der Grund, warum wir das Ding in Brillen einbauen, was ja wir beide jetzt sowieso immer tragen müssen, aber viele Menschen ja auch einfach nicht, warum sich das so auf Brillen fokussiert, ist ja eben diese Idee von Augmented Reality Glasses. Du ziehst dir Brillen auf, die eine komplette digitale Ebene zwischen dich und die reale Welt einziehen, was VR-Brillen versuchen, was einfach bisher nicht gut funktioniert, weil die Dinger immer noch groß sind, immer noch schwer sind und es ein paar physische Gegebenheiten gibt, die sehr stark dafür sprechen, dass diese Idee auf normalen Brillen, die leicht sind, die durchsichtig sind und so weiter, nicht funktionieren kann. Wie sehr dieser Smart Glasses Begriff jetzt halt geworden ist zu, okay, ja, es sind halt Sonnenbrillen, die haben eine kleine Kamera drin und ein Mikrofon, damit du mit dem KI-Assistenten sprechen kannst. Und wir nennen das trotzdem Smart Glasses, obwohl wir eigentlich, glaube ich, alle mal was anderes meinten, wenn wir über Smart Glasses gesprochen haben. Ärgert mich total, hat mit der Story eigentlich nichts zu tun, wollte ich nur mal loswerden. Sorry, und jetzt genau, worum es eigentlich geht.
Total, es lässt mich so richtig so ein bisschen leicht nostalgisch fühlen, dass das so Google Glass Rehash Vibes, mit dem Unterschied natürlich, dass diese Brillen deutlich weniger können, als was Google Glass damals schon hätte können sollen, weil das so zumindest mit einem kleinen Bildschirm kam. Stellt sich heraus natürlich, wenn ich versteckte Kameras in Brillen einbaue, selbst wenn ich versuche, die natürlich nicht so versteckt zu machen, dann werden Leute diese Brillen nutzen für eine ganze Menge Unsinn.
Ja, ich glaube, man kann es deutlich sagen, also auch für sexuelle Belästigung, übergriffiges Verhalten. Ja. Ich erinnere mich da an den viralen Trend, den es mal gab, wo Leute mit diesen Brillen in Massagesalons gegangen sind und gefragt haben, ob sie auch Happy Endings anbieten, was halt nicht nur sexistisch war, sondern natürlich auch noch rassistisch gecodet, weil es natürlich auch speziell thailändisch gelesene Menschen und die Klischees von Thai-Massagen und so weiter mit aufgegriffen haben, was so, es ist, ich glaube, dass der Trend in Anführungszeichen ist auch schon wieder so ein bisschen vorbei. Vielleicht ist das jetzt noch aggressiver, aber auf jeden Fall klar. Merkwürdige Pickup-Artists und komische Content-Creatoren haben das natürlich sofort für sich genutzt.
Ja, es gibt in Berlin auch inzwischen eine ganze Reihe von, gibt es schon in jeder Stadt jetzt inzwischen, aber von Pickup-Artists, ne, die Frauen auf der Straße filmen. Also die Creeps nutzen die Creep-Brille. So kann man es vielleicht am besten eigentlich bezeichnen. Und das ist auf der einen Seite, ich habe ein Gadget, das dafür gebaut wurde, oder im Grunde könnte man sagen, dafür gebaut wurde, Privatsphäre zu verletzen von einem Unternehmen, das sich sowieso nicht um Privatsphäre kümmert. Schlimmer kann es eigentlich gar nicht sein. Und ich sehe auch da, dass die Luft dünner wird für diese Form von Brille, weil ich meine, je nachdem, welchem Land ich natürlich bin, sind heimliche Aufnahmen auch strafbar. Und das erstreckt sich natürlich auch. Und das ist wieder so ein anderes Thema. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch Teil davon. Also vielleicht so der Vibe gerade. Die Brillen sind das eine, aber es gibt ja auch immer mehr Leute, die zum Beispiel Meetings heimlich aufnehmen, um sie dann von ChatGPT oder was auch immer zusammenfassen oder analysieren zu lassen. Das auch im öffentlichen Raum machen, das auch ohne Offenlegung tun, das zum Thema Straftaten ist definitiv eine Straftat.
Vielleicht kann man sagen, der Aufhänger für das Gespräch jetzt auch war auch ein Artikel von The Verge, den ich jetzt auch in die Shownotes packen würde, wo es um den neuen Backlash besonders gegen diese Brillen geht. Da gab es jetzt eine große Werbekampagne in den USA, die sehr stark angegriffen wurde, also mit Ad-Hacking, mit Graffitis und sowas. Was halt der spannende Punkt ist, weniger spannend als die Technologie an sich, weil wie gesagt, da hat sich ja was wir darunter verstehen, hat sich ja sehr stark vereinfacht, ist wie stark, und da hat sicher auch KI viel mit zu tun, wie stark sich doch langsam tatsächlich der Wind gegen alles, was aus dem Silicon Valley kommt, so ein bisschen zu drehen scheint. Was natürlich ein spannendes Signal ist für uns alle, die irgendwie mit Technologie und mit Neuem irgendwie arbeiten. Und
ja, ich würde dir leicht widersprechen, weil ich glaube nicht mal, dass das so ein großes Thema ist. Also ich meine, das hat ja einen Grund. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Und ich glaube auch, es ist immer wieder sehr bequem, dann zu sagen, ne, es gibt ja Widerstand gegen Technologie, aber das war ja schon immer so. Leute fanden auch, I don't know, das Fahrrad doof. Das ist halt hier nicht der Fall. Das sind halt bewusst Technologien und Systeme, die Normverletzungen erlauben und Rechtsverletzungen erlauben und entsprechend positioniert und genutzt werden. Und natürlich gibt es da berechtigten Widerstand. Und ich glaube, auch hier ist der Grund gar nicht so sehr, dass es de facto aus einem bestimmten Gegend kommt, sondern halt aus einer bestimmten Ideologie heraus eigentlich entsteht, die der Meinung ist, dass diese Normen und Rechtsverletzungen okay sind und natürlich auch von Leuten entsprechend genutzt werden. Ich glaube, ich will nur kurz betonen, das ist nicht ein Widerspruch zu dir, aber ich würde hier an der Stelle einfach nur kurz so, weil ich es jetzt öfter erlebt habe in Diskussionen, würde gerne darauf eingehen, dass das so Widerstand hat einen Grund.
Na klar, das sage ich das nicht. Ich würde behaupten, also das Kerbel hat schon was mit, das wird schon auch sehr projiziert auf den Ort Silicon Valley und auf die großen 5, beziehungsweise die großen 4, da komme ich gleich noch zu, auf diese Firmen, weil eben niemand Meta zutraut, sich irgendwie um die Privatsphäre von Menschen zu scheren, wenn sie mehr Geld damit verdienen können, Smart Glasses auf den Markt zu bringen, mit denen man überall filmen kann und das irgendwie mehr Content für Instagram generiert, traut ihnen niemand zu, dass sie dann irgendwie die Entscheidung machen würden, oh ja, okay, das würde vielleicht mehr Content für Instagram produzieren, ja, aber wir machen es trotzdem nicht aus Privatsphäregründen. Dieses Vertrauen ist, wenn es jemals so richtig da war, zumindest auch jetzt doch deutlich mehr en vogue geworden, das auch öffentlich auszudrücken, dass eben niemand das Meta abnimmt.
Ja.
Dann vielleicht aber der Punkt dazu, ich habe gerade die großen 5 schon zu den großen 4 produziert. Ich glaube, Apple möchte nächstes Jahr ja auch Smart Glasses rausbringen. eine Firma, die in puncto Privatsphäre einen deutlich besseren Ruf hat. Glaubst du, die können das irgendwie drehen, diese Stimmung? Oder können vielleicht sogar davon profitieren, dass sie die Guten in dem Bereich sind? Oder glaubst du, das ist tatsächlich so, dass das Konzept auch so flawed ist in sich, dass halt auch Apple, wenn du eine Kamera in diese Brille einbaust, wird dieselben Probleme produzieren wie Meta? Oder glaubst du, da könnte wirklich ein fundamentaler Unterschied entstehen? Ich glaube, für nächstes Jahr sind die angekündigt.
Keine Ahnung. Genau, also es ist noch ein bisschen weit. Das heißt, es ist auch nicht wirklich viel bekannt, wenn die einfach nur das gleiche Konzept kopieren. Und ich meine, dazu muss man auch sagen, sie haben ja angekündigt, auch Kameras in die AirPods integrieren zu wollen.
Die dann nach rechts und links aus deinen Ohren rausfilmen?
Das ist so ein bisschen unklar, was da genau die Idee ist. Aber auch da, also die Idee, noch mehr Kameras sozusagen auf Kopfhöhe in Gadgets zu integrieren, ist auf jeden Fall so ein Thema. Ich glaube, es ist ein grundsätzlich tiefes, flawed Konzept von vorne bis hinten. Denn, und das ist das, was mich so ein bisschen irritiert an der ganzen Sache. Anscheinend ist da im Silicon Valley nicht, oder bei den Leuten, sage ich mal, die das produzieren, nicht das Bewusstsein groß genug, oder wenn es groß genug ist, führt das zu wenig Integration in die Produkte selber, dass Leute natürlich Technologie für ihre eigenen Zwecke nutzen und natürlich Technologie missbrauchen. Und da viel zu wenig Barrieren eingebaut werden und viel zu wenig drüber nachgedacht werden. Und ich glaube, die Grundlogik dahinter ist, mehr, wir können es machen und Leute wollen Content produzieren.
Also so, they thought so long to see if they could, that they didn't think about if they should.
Ja, definitiv. Und das wird sicher nicht dazu beitragen, dass diese Unternehmen ihren Ruf in irgendeiner Form retten.
Also man muss ja an dieser Stelle wirklich sagen, hoffentlich, weil ich glaube, mehr Kameras im öffentlichen Raum ist, glaube ich, nie eine gute Idee. Und wir müssen jetzt, glaube ich, nicht in die tiefe philosophische Diskussion, was allein schon die Allgegenwärtigkeit von Smartphone-Kameras
Nein.
mit dem öffentlichen Raum gemacht hat und damit, wie sich Leute im öffentlichen Raum verhalten und welche Meinungen Leute noch bereit sind, im öffentlichen Raum zu vertreten und so weiter und so fort. Sicher Probleme, die nicht besser werden, wenn Kameras noch allgegenwärtiger werden.
Ja.
Bisher ja haben wir ja in Europa noch bessere Datenschutzregelungen, was das angeht. Recht am eigenen Bild, Recht am eigenen Wort in viel größerer Form, als es in den USA der Fall ist. Ja, ich glaube, wenn ihr Freunde habt, die diese Smart Glasses in der Öffentlichkeit tragen wollen, sprecht sie darauf an, weist sie darauf hin, dass das vielleicht nicht okay ist. Und ich glaube, lasst uns versuchen, dieses gesellschaftliche Momentum gegen diese Technologien wahrzunehmen und als jetzt sowohl privat, aber auch beruflich, als Leute, die sich mit Innovation beschäftigen, darauf zu reagieren.
Ja.
Was ich daraus schlussfolgern würde für Innovationsarbeit und für den Umgang mit Trends. Ich hatte schon gesagt, den Word-Artikel verlinken wir unten. Ich verlinke auch nochmal den Newsletter, den ich heute Morgen zum selben Thema gelesen habe. Ich glaube, da wurde es ist ein etwas flapsigerer Newsletter. Ich glaube, da wurde es als Meta is surprised that perverts use its perverts glasses genannt. Also ein bisschen unverpackter. Dann verlinken wir alles in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, lass uns doch noch Bücherempfehlungen für den Sommer rausgeben.
Sollen wir es abwechselnd machen? Wir haben jeweils so 3 Bücher mal rausgesucht.
Können wir machen. Also ich habe irgendwie ein Fachbuch, eine intellektuelle Literatur und eine sehr gute Fantasy-Empfehlung. Aber da fang du gerne an und dann machen wir es abwechselnd. 3 Bücher von jedem von uns als Leseempfehlung für den Sommer, wenn ihr noch Urlaub habt und nicht schon hattet und auch darüber hinaus Sachen, die man, glaube ich, gut lesen kann.
Ja, voll gern. Also ich fange einfach mal an mit meinem Fachbuch, mit einem der beiden Fachbücher. Aber das fachigere der beiden Fachbücher, und das wäre New Money, How Payment Became Social Media, was, glaube ich, ganz gut ist, Anschlusspunkt in diese Diskussion eigentlich passt. Das ist von Lena Swartz. Und worüber sie im Grunde halt schreibt, ist, wie Geld zu einem Medienteil wird oder ein Teil im Social Media wird. Also sie schreibt da unter anderem über Wettplattformen, über Blockchain, NFT, diese Systeme, also auch in Amerika, ne, Venmo, sich Geld gegenseitig schicken, also wie Geld nicht als so ökonomisches Zahlungsmittel funktioniert, sondern als soziales Werkzeug. Was ganz interessant ist, weil ich glaube, es hilft sehr zu verstehen, manche Richtungen, in denen sich Social Media gerade bewegt. X hat jetzt zum Beispiel auch angekündigt, jetzt endlich mit ihrem X-Money-Service zu starten, ne, also ich glaube, das ist relativ relevant für die nächsten Jahre, auch wenn das eigentlich aus 2020 ist.
Ja, ich glaube, Niklas Luhmann würde sagen, ich habe es euch schon immer gesagt. The currency is the message. Ja, passt auf jeden Fall super auch zu den Debatten, die wir schon hatten vor ein paar Folgen über Polymarket und diese ganzen Finanzialisierung von Nachrichten-Events, über die wir kurz gesprochen hatten. Also sicher immer noch ein sehr, sehr relevantes Buch. Ich mache weiter mit meinem Fachbuch. Das ist In the Long Run, The Future as a Political Idea von Jonathan White, wo es eben sehr stark darum geht, wie Zukunft und Zukunftsbilder konstruiert werden, was das mit Macht zu tun hat und so weiter und wer eigentlich das Recht hat, Zukünfte zu konstruieren und über Zukünfte zu sprechen. Ich habe es jetzt selbst noch nicht gelesen. Es ist auch tatsächlich auf meiner Reading-List für den Sommer. Es wurde mir empfohlen von Freund des Labs, Paul Graham Raven, einem sehr, sehr guten, er bezeichnet sich als Futuristen, aber Zukunftsdenker, sag ich mal. Ich habe die ersten paar Seiten gelesen. Es kommt meines Erachtens sehr stark, mal politikwissenschaftlich zu sprechen, aus so einer Ecke der Radikaldemokraten, wir sind doch alle irgendwie Demokraten und alles demokratisieren und so. Die Radikaldemokraten jetzt in einem politikwissenschaftlichen Kontext sind dann eher noch so, wo dann auch über so Sachen gedacht wie Staatsgeheimnisse oder Strafverfolgung und sowas, wo es wirklich darum geht, alles irgendwie zu demokratisieren. Da kann man Gegenargumente haben, ohne Antidemokrat zu sein, ist, glaube ich, das, was ich damit sagen will. Aber auf jeden Fall, die ersten paar Seiten, die ich gelesen habe, klingt schon sehr, sehr gut. Ich vertraue dem Empfehler, der es mir empfohlen hat, und empfehle es euch deshalb gerne auch ungelesen direkt einmal weiter als mein Sachbuch für den Sommer.
Dann mache ich mal mit meinem wenigeren, fachigeren Fachbuch weiter. Das ist Prophecy, Prediction Power and the Fight for the Future from Ancient Oracles to AI von Carissa Willis. Das ist genau das, im Grunde, der Titel sagt eigentlich schon, worum es geht. Es geht um Vorhersagen und welche Macht eigentlich Vorhersagen haben durch die Menschheitsgeschichte hindurch. Also ne, wer die Odyssee gesehen hat im Kino, der wird sich in den ersten Kapiteln sehr aufgehoben fühlen und ist einfach tatsächlich ein wahnsinnig, wahnsinnig gut geschriebenes und stellenweise auch sehr witziges Buch über Vorhersagen.
Vielen Dank, dann mache ich weiter mit dem ersten von zwei Nicht-Sachbüchern, die ich empfehlen würde. Das erste ist aus dem letzten Jahr von meinem ohnehin Lieblingsautor Christian Kracht. Und es ist sein neuestes Buch R, ein Roman erstmal, also kein Sachbuch, ein ganz, ganz fantastischer Roman, wie ich finde, wo es aber auch sehr, sehr stark um etwas geht, wo ich durchaus einen Anschluss sehe oder es reimt sich so ein bisschen mit der Smart Glasses-Debatte so ein bisschen. Es geht da nämlich sehr stark auch um die Suche nach Echtem und so der Versuch eines Ausbruchs aus einer kalt wahrgenommenen Modernität, Flucht in sowas, in Fantasy-Traumwelten so ein bisschen, ohne das zu verurteilen, sondern im Gegenteil über die Macht von Träumen und die Macht von gemeinsamen Geschichten erzählen. Also ein Roman, aus dem man, glaube ich, aber auch sehr, sehr viel mitnehmen kann, emotional und intellektuell. Und ich empfehle sowieso alles von Christian Kracht, aber das ist tatsächlich ein absolutes Meisterwerk. Und wie gesagt, ist im letzten Jahr rausgekommen, ist aber immer noch ganz, ganz fantastisch.
Dann gehe ich jetzt mal zu meiner letzten Empfehlung. Das ist ein Buch, das ich gerade tatsächlich zum zweiten Mal lese. Und das ist Things Become Other Things von Craig Mott. Craig Mott ist allgemein eine interessante Person, Blogger, Fotograf, produziert nebenbei Bücher, lebt in Japan und hat im Grunde dieses Buch, er nennt es eine Walking Biography. Und er läuft in den letzten Zügen von Covid einen Pilgerweg. über eine Halbinsel in Japan und berichtet episodenweise eben von diesem Pilgerweg. Und es ist in sich einfach ein gutes Stück Reiseliteratur, gleichzeitig interessante Zeitreise zurück in eben Covid und
eine Zeit, in die wir alle unbedingt zurückreisen wollen.
Die wir alle zurück wollen, aber es ist eine interessante Meditation, zum einen über Entvölkerung, alternde Gesellschaft, Krankheiten natürlich, das eigene Leben und Laufen.
Ich mag es sehr, also ich habe es nicht gelesen, ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen, weil ich mag diese psychogeografischen Anklänge, die ich darin höre. Ja, klingt super, super spannend. Meine letzte Empfehlung wäre dann ebenfalls ein Roman oder Romane. Im Lab, also Kolleginnen und Kollegen, habe ich die Bücher schon empfohlen. Ich empfehle sie auch hier nochmal. Es ist eine Buchserie von Ursula Le Guin, ohnehin die unvergleichliche Schutzheilige der kritischen Zukunftsforschung, würde ich mal fast sagen. Also ich glaube, es gibt keinen, der professionell kritisch über Zukunft nachdenkt, der kein riesiger Fan von Ursula Le Guin ist. Eine unfassbar kluge, poetische Autorin in allem, was sie geschrieben hat. Sie hat, glaube ich, auch, ich sag mal, mehr sachbücherigere Sachen geschrieben. Sie hat auch religiöse Literatur geschrieben. Sie hat mal den Tao Te Ching übersetzt und so. Aber was ich empfehlen würde, ist die Earthsea-Saga von Ursula Le Guin. Das sind, glaube ich, 6 Bücher. Man kann mit dem ersten anfangen und dann von da aus weitermachen. Das ist im Endeffekt Fantasy, also das ist ein Fantasy-Roman mit Drachen und Zauberern, aber von einer Autorin, die sich auch die Tolkien gelesen hatte, also die klassische Fantasy kennt und sich da aber auch sehr bewusst von löst, vor allen Dingen in den späteren Büchern, auch mit einem ganz expliziten feministischen Turn. Wer Herr der Ringe gelesen hat oder Herr der Ringe auch die Filme gesehen hat, Frauen kommen da nicht so wahnsinnig viel drin vor. Das ist bei Le Guin, vor allen Dingen in den späteren Büchern, dann sehr, sehr anders und auch sehr bewusst. Also eine wahnsinnig kluge Weiterentwicklung, Modernisierung von dem, was Fantasy, wo es immer noch Drachen und Zauberer gibt und Könige und so weiter, eine kluge Weiterentwicklung davon und ein guter Einstieg, finde ich, in das Gesamtwerk von Le Guin, wo man noch viel, viel mehr entdecken kann und wo für Leute, die mit Zukunft in irgendeiner Form arbeiten, einfach wahnsinnig viel drinsteckt. Sowohl in der Earthsea-Saga, aber auch in den anderen Büchern von Le Guin, deswegen da auch nochmal eine Empfehlung für wer Lust auf Fantasy hat, kluge Fantasy im Urlaub. Und ja, ich würde sagen, ich habe jetzt auch nochmal 3 Bücher mitgenommen von Johannes, die ich mir jetzt noch zulegen muss. Zum Glück habe ich bald Urlaub, du auch. Ihr hoffentlich auch da draußen. Und ja, ich glaube, es bleibt uns nur noch, euch einen schönen Sommer zu wünschen. Wir hören uns ganz bald wieder nach dem Urlaub, wo sicher auch KI-technisch wieder irgendwas Neues passiert sein wird. Wir holen euch dann wieder ab und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit hier aus dem Hype-Institut, einen schönen Sommer und berührt Gras, solange ihr es noch könnt.